Ich glaube, den 10-jährigen Johnny würde ich sagen, du bist wertvoll, du wirst es fucking schwer haben in deinem Leben, du wirst viel Gewalt, viel Rassismus, viel Homofeindlichkeit erleben, du wirst für deine Träume viel arbeiten müssen, du wirst immer im Widerstand sein müssen. Und ich würde ihm sagen, dass die Welt ihm offen steht. Und dass er das Recht haben wird, der Johnny zu sein, der er sein will.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast ist gelernter Dentalhygieniker. Er ist Autor, er ist Moderator und er ist Aktivist. Er schreibt über sich selbst: Ich bin ein Mensch mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Roma, zwangsverheiratet, geschieden, Vater, Opa, schwul, verheiratet. Er schaut auf ein turbulentes Leben zurück, das geprägt war von Ausgrenzung, von Diskriminierung und Gewalt. Heute ist er einer der bekanntesten queeren Roma-AktivistInnen des Landes und er ist an der Seite von Barbie Breakout Co-Host der ersten und aktuell laufenden Staffel Drag Race Germany. Ich freue mich sehr auf diesen besonderen Menschen, Johnny Jovanovic.
Hallo lieber Benny, das ist so lustig. Die ganze Zeit ging mir durch den Kopf, so mehrfach diskriminiert, aber trotzdem sexy. So.
Funny, cause it's true. Yeah, it's true. Das könnte quasi auch so ein bisschen der Titel irgendwann nochmal eines nächsten Buches sein von dir oder deiner Autobiografie.
Tatsächlich hatte ich mal ein Programm, als ich noch Comedy gehabt habe, das hieß mehrfach diskriminiert, aber trotzdem sexy. Und deshalb fiel mir das gerade nochmal so ein. Ja, ich habe tatsächlich Comedy, als ich damals Comedy gemacht habe, Stand-Up-Comedy, gab es ein Programm, das so hieß.
Geil. Passt auch sehr, sehr gut. Bevor wir aber weiter über dich und über dein Leben sprechen, nochmal ein bisschen auch zurückgucken, aber auch gucken, was heute so dich in deinem Leben beschäftigt, lass uns starten in diesem Podcast, wie immer mit der Frage: Fenster oder Gang? Wo sitzt du lieber?
Fenster.
Warum? Das kam sehr schnell.
Weil ich mich da irgendwie, ich kann rausgucken, ich kann mich wegdrehen. Gerade wenn ich im Zug bin, ist es oft so, dass ich im Zug sehr oft weine. Und da ist es mir immer sehr angenehm, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, meinen Kopf auch wegzudrehen in diesem intimen Moment. Oder auch nachdenke oder auch mitsinge und zumindest die Lippen bewege, sodass ich nicht jemanden stören. Und deshalb lieber Fenster.
Schöne Vorstellung aber auch, dass du so eine kleine Karaoke-Nummer da hast.
Ja.
Was läuft gerade so auf deiner Playlist, wenn du jetzt im Zug sitzen würdest?
Oh my goodness, das ist die kleine Mehrheiten-Playlist tatsächlich, so heißt sie. Die haben Oyinda Mola und ich zusammen erstellt. Da sind Songs drauf wie von Dua Lipa oder von Toni Braxton oder von den No Angels, von Michael Bolton. Kennt ihr noch bei Michael Bolton? Sind Songs drauf, aber da sind auch Songs von Cher drauf oder von Whitney Houston. Also irgendwas geil. Von 90er, 2000er und irgendwas Aktuelles, ja.
Ist die öffentlich? Kann man sich die anhören?
Dann kann man das? Echt? Kann man die veröffentlichen?
Man kann die öffentlich machen oder auch privat stellen.
Really?
Ja, ich gebe gleich mal kleine Mehrheiten ein und guck mal.
Ja, also wenn du mir zeigst, wie das geht später, kann ich sie dir zur Verfügung stellen.
Geil,
ja.
Klingt auf jeden Fall so.
Also es ist sehr poplastig bei mir. Ich bin tatsächlich so ein Pop R&B Typ, das ist eher so die Musik. Hip-Hop auch, nicht so viel, aber Pop, R&B, das ist schon meine Musik.
Du hast auch irgendwo mal erzählt, dass No Angels, Daylight in Your Eyes für dich so ein wichtiger Song war in einer Zeit des Coming-Outes quasi.
Ne? Nicht nur Daylight, insgesamt dieses Album Elements, das erste von den No Angels, gerade in der Originalbesetzung mit Vanessa. Diese Gruppe alleine hat mir schon zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr bedeutet, weil es das erste Mal war, dass ich Menschen, die irgendwie mehr oder weniger so alt waren wie ich, die nicht weiß waren vor allen Dingen, in so einer sichtbaren und großen Zone wie Popgeschäft, Popmusik zu sehen waren. Das war schon ziemlich empowernd. Und Daylight, deswegen, so heißt auch eins der Kapitel in meinem Buch, das habe ich Daylight genannt, weil gerade die Musik von den No Angels, aber auch die Zeit irgendwie so damals sehr, sehr hart war und ich doch mit der Musik ganz viel connecten konnte und Hoffnung schüren konnte.
Wenn dir damals in dieser harten Zeit jemand gesagt hätte, du würdest irgendwann mal 2023 Drag Race Germany moderieren, quasi, wenn man sich so quasi die Fernsehlandschaft des Planeten anguckt, yeah, yeah. Guckt irgendwie eines der größten queeren Fernsehformate, die es gibt, im Original auch mit RuPaul. Was hättest du damals gesagt, wenn dir jemand gesagt hätte, 2023 wird das passieren?
Heute mit dem Selbstbewusstsein hätte ich gesagt, ja, natürlich. Damals natürlich nicht, ganz klar. Also es war so weit weg von mir wie der Pluto von der Erde. Und ich denke, das ist schon auch maßgeblich dafür war, weil meine Lebensrealität damals halt einfach so krass von Gewalt und Fremdbestimmung war, dass überhaupt gar kein Raum war, außer wirklich tatsächlich Popstars. Popstars war tatsächlich so ein Raum, wo ich mich gerne gesehen hatte. Und das hatte auch zur Folge, dass ich mich dann für die zweite Staffel von Popstars für Broses damals beworben habe.
Tatsächlich. Geil, das wusste ich gar nicht.
Ja, gibt es noch Aufnahmen?
Tatsächlich.
Ja. Und das war es dann so, was mir dann in dem Moment dieses Gefühl irgendwie bestätigt hat, irgendwie gesehen zu werden, so medial in dieser Branche. Und dass es heute 2023 so ist, dass ich dieses Format moderiere, ist, es ist unreal. Es ist immer noch, also wenn ich mich wirklich, die zweite Episode ist gestern raus und als ich mich gestern wieder gesehen habe, habe ich gedacht, bist du das wirklich, Gianni? Bist du das wirklich? Das ist schon sehr unreal, ja.
Bist du das wirklich, der auf den Knien vor der Pit?
Das war übrigens meine Idee. Das will ich in der Situation sagen, weil der Vorhang war zu. Wir haben irgendwie aufgenommen, die anderen haben irgendwie gerade die Szene gemacht und dann musste ich wirklich so eine Minute, irgendwie anderthalb Minuten wirklich auf Knien da stehen, weil der Vorhang nicht aufgegangen ist, bis der Regisseur gesagt hat, Action. Und der arme Coco, der war so süß, der wusste nicht, was er machen soll. Ich so, Coco, du musst gar nichts machen, du musst einfach da stehen, mir die verfickte Bohr geben und ich tue so, als würde ich dir einen lutschen. Und es war dann ganz lustig. Ja.
Ja, es war wirklich sehr, sehr amüsant, als der Vorhang aufging und alle auf dich gewartet haben und du offensichtlich aber gerade beschäftigt warst mit der Pit Crew. Sag mal, erinnerst du dich noch an den Moment, wo du es erfahren hast, dass du es machen wirst?
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich habe es erst geglaubt, als ich im Flieger gesessen habe. Ich habe es nicht einmal geglaubt, als der Vertrag von meiner Agentur geprüft worden ist und ich das unterschrieben habe. Es war für mich alles so, oh Gott, die können ja vielleicht doch noch Nein sagen und so. Das war so dieser innere Saboteur in mir, dieser Impostor, dieses Impostor-Syndrom, was viele queere Menschen ja auch haben. So im Sinne von, warum nehmen die mich überhaupt so, wieso und dies und das.
Und sie werden rausfinden, dass ich doch eigentlich nichts kann.
Die Geschichten, genau. Aber so ging es auch Barbie. Also uns beiden ging es so, weil wir beide da halt einfach krass gefickt sind von diesem Syndrom. Aber es hat auch geholfen, weil wir uns auch gegenseitig aufgefangen haben und uns immer wieder aufgepowert haben. Und am Ende des Tages wir einfach so gut miteinander in Symbiose waren, dass wir das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben.
Ich kenne das, ne? Ich habe das auch bis heute irgendwie 15 Jahre Medienbranche, 3 Jahre Therapie und trotzdem habe ich immer noch dieses Gefühl, wenn irgendwas kommt, dass ich denke, was ist, wenn dann doch nicht? Ja. Ich glaube, das ist auch irgendwie sowas, was einen irgendwie ein Leben lang als queerer Mensch
beschäftigt. Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir halt wirklich so auch von der heteronormativen Ecken in dieser Gesellschaft ja auch das auch immer wieder aufgeschlagen worden sind, dass wir ja nichts sind, dass wir auch entmenschlicht worden sind, stigmatisiert sind, gerade in den 90er Jahren und Anfang der 80er Jahren mit HIV und AIDS und so weiter, aber auch insgesamt die Verfolgung im NS hatte ja auch damit zu tun, dass wir ja entmenschlicht worden sind und uns ja jegliche eigene Autonomie entnommen worden ist. Und ich glaube schon, dass das diese Struktur, die da aufgebaut worden ist, bis heute auf jeden Fall auf viele einwirkt. Und deshalb ist auch dieses Hochstapler-Syndrom, so nennt man es eigentlich, bei ganz, ganz vielen queeren Menschen, super vielen, bei sehr vielen Flinter-Personen, aber auch bei ganz vielen BPOC, wo halt du wirklich, also alles so irgendwie so Gruppen, die irgendwie so marginalisiert sind, die entwickeln tatsächlich dieses Syndrom. Und auf der einen Seite ist das eine Überlebensstrategie, vielleicht manchmal auch sich so aus bestimmten Gefahrenzonen herauszunehmen, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich die eigene Sabotage.
Aber klar, wenn du schon sagst, dass es irgendwie auch so ein für queere Menschen auch immer eine Form von Überleben ist, dann ist das ja auch Drag. Ne? Mhm. Also Drag rettet auch Leben. Viele queere Menschen nutzen Drag ja, um sich auszudrücken. Eine Form von Kunst ist das ja im Sinne auch. Und auch ein Safe Space vielleicht, sich zu zeigen, ohne man irgendwie so richtig zu 100% selbst sein zu müssen. Du sprichst ja eben auch als Aktivist öffentlich über all das, was dir passiert ist in deiner Vergangenheit. Hast du manchmal das Gefühl oder so Momente, wo du denkst, ah, vielleicht sollte ich mich doch nicht so verletzlich zeigen oder vielleicht bräuchte ich auch sowas wie Drag, um mich irgendwie zu schützen?
Also Drag kann auf jeden Fall eine Coping-Strategie sein für viele Menschen, um gerade irgendwie Trauma aus sich heraus zu worken. Work, girl, work. Aber auch eine Form von Heilung und Selbsttherapie und Selbstermächtigung vor allen Dingen auch, Widerstand gegen all das, was quasi auch Geschlechterrollen auch so mit sich bringen und die Attribute vor allen Dingen gerade bei männlich gelesenen Drag Queens, also Queens, die jetzt out of drag, oh Gott, schrecklich, wie sage ich das denn? Ich will immer so politisch korrekt wie möglich sein. Also Typen halt, mein Gott, scheiße Johnny. Also Typen, die halt schwul und cis sind, die nutzen natürlich auch Drag auf jeden Fall als heilenden Raum. Und für mich ist es so, habe ich auch schon oft überlegt, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass ich heute kein Drag brauche, weil die Geschichte, die ich zu erzählen habe, braucht mein ungeschminktes Gesicht, damit die Menschen auch andocken können. Und ich habe in meinem Buch sehr, sehr viel preisgegeben, aber ich habe auch nicht alles preisgegeben. Es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht in der Öffentlichkeit erzählt habe bis heute. Vielleicht tue ich das noch, das weiß ich noch nicht so genau, weil es ist wirklich nur ein Drittel von dem, was ich in diesem Buch verfasst habe, was mir wirklich passiert ist, weil für mich war es halt super wichtig und das war ja auch immer die Diskussion mit Oyinda Mola, mit der ich zusammen das Buch gemacht habe. Ich wollte auf gar keinen Fall ein Buch schreiben, was mich als stigmatisiertes, queeres Opfer mit gebrochenem Rückgrat irgendwo von Maden gefressen in der Ecke irgendwie darstellt. Nein, ich bin
bist du ja auch nicht.
Nein, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich wollte ein selbstermächtigtes Buch schreiben, auch in Selbstkritik mit sich selbst, aber auch mit der eigenen Community. Und da meine ich nicht nur meine Roma-Community, sondern gerade die queere Community, wo ich ehrlich gesagt die größte Sozialisierung auch bekommen habe, auch so von queeren Freunden und Freundinnen, die dann irgendwann mal meine Familie wurden, von denen ich ganz, ganz viel gelernt habe, die mich auch empowert haben und die mir auch beigebracht haben, einfach auch abzufiltern, aber auch zu reflektieren. Und deshalb gehe ich da auch sehr ehrlich mit um, vor allen Dingen auch gerade, wie wir mit schwierigen Situationen in unseren eigenen Communities verfahren. Das ist mir halt einfach in den letzten Jahren gerade durch die sozialen Medien stark aufgefallen, wie asozial, ich sage es wirklich jetzt bewusst asozial, manche Menschen mit queeren Geschwistern umgehen. Und ich will das nicht.
Also du meinst quasi im Sinne von, wir sind eigentlich so, oder wir sind eine Community, die eigentlich für Offenheit und für Toleranz kämpft und sind es eigentlich aber selbst nicht?
Nicht nur für Toleranz. Toleranz ist ein sehr heteronormatives Wort. Weißt du, worum es geht? Es geht uns um Respekt. Es geht uns nicht mal um Akzeptanz. Es ist mir egal, ob du mich akzeptierst oder nicht akzeptierst. Mir geht es darum, dass du mich respektierst und ich werde dafür sorgen, dass du mich respektierst in dieser heteronormativen motherfucking Welt. Und das ist, glaube ich, die Message, die alle, jeder, jede in unserer Community doch will, respektiert zu werden für das, wer man ist. Und wenn wir aber, gerade wenn es in schwierigen Situationen ist, wenn wir auch über Gendern und dieses ganze Gender-Ding, was gerade sehr, sehr wichtig ist, finde ich auch, über Geschlechterrollen und Attribute und Männlichkeit und Weiblichkeit und marginalisierte Gruppen, in marginalisierten Gruppen, wie wir damit umgehen, wie wir Ressourcen teilen vor allen Dingen, wie wir als Geschwister, ich sag's bewusst, als Geschwister miteinander umgehen. In dieser Welt, die doch wirklich so gewaltvoll uns gegenüber ist, gerade in den Strukturen immer noch. Da ist es wichtig, dass wir nicht diesen Weg eingehen, den wir von der Heteronormative kennen, weil dann reproduzieren wir genau diese rassistischen, diskriminierenden Akte, die diese Menschen seit Jahrhunderten mit uns schon gemacht haben, die reproduzieren wir innerhalb unseren eigenen Communities. Und da ist kein Weg für Schulterschluss und für gemeinsame Heilung. Und deshalb ist es mir wichtig, zu appellieren an die queeren Geschwister, die uns heute auch vor allen Dingen zuhören, dass sie bitte liebevoll und zart miteinander umgehen, gerade in schwierigen Situationen.
Ich habe so das Gefühl, ich habe das selbst erst mit Hilfe meiner Therapie verstanden, was da eigentlich passiert ist, was für Glaubenssätze und Narrative der Gesellschaft eigentlich in mir stecken, die ich auch reproduziert habe Zeit meines Lebens.
Voll, ja.
Glaubst du, man schafft das? Queere Menschen schaffen das, genau das so umzusetzen, was du dir wünschst, so respektvoll wirklich miteinander umzugehen?
Wenn ja. Sie also ich glaube schon, dass wir dadurch, dass wir gemeinsame Leid- und Traumaerfahrungen haben, da schon einen anderen Schulterschluss und eine andere Bridge haben. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, dass egal, ob du cis, schwul und heteronormativ lebst, bist du trotzdem diskriminiert. Period. Ist so. Because du hast gerade eben gesagt, Strukturen. Also wenn wir uns über Strukturen bitte jetzt mal, lass uns doch mal Strukturen auseinandernehmen. Mhm. Wer sitzt denn hinter diesen Strukturen? Das sind weiße, alte, heterosexuelle Cis-Männer, Ü50, zwei Kinder, Beamtenstatus. Ich weiß, das ist jetzt sehr plakativ, aber es ist halt so, das ist die Struktur. Mhm. Und diese Menschen entscheiden für uns, wie wir leben sollen in diesem Land. Und das ist genau das Problem. Das heißt also, wenn wir eine Struktur verändern wollen, dann müssen LGBTIQ+, A-Members in diesen Strukturen hinein. Ganz einfach. Da reicht es mir nicht, dass ich irgendwie einen rassistischen, von der CDU geprägten ehemaligen Minister habe, der irgendwie versucht hat, Gesundheit und sonst irgendwie zu managen. Weil es reicht nicht. Du kannst schwul oder lesbisch sein und trotzdem irgendwie rechtskonservativ oder sogar rassistisch sein. Also deine sexuelle Präferenz sagt nichts aus über deinen Bild, deine Ideologie und über das, wie du irgendwie Menschenrechte siehst und so weiter. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da halt einfach erkennen, dass wenn wir als queere Personen, und ich meine gerade jetzt, wenn ich drüber rede, wer sind denn in der queeren Community die Menschen, die jetzt momentan gerade eigentlich noch mehr sichtbarer gemacht werden müssen. Auch von uns Cis-Männern. Also ich bin ein schwuler Cis-Mann. Mhm. So, für wen sollte ich denn einstehen aus der queeren Community? Für Transpersonen. Mhm. Für Transpersonen jeglicher Couleur. Ganz, ganz wichtig für non-binäre Personen und für Menschen mit Behinderungen, die selber queer sind oder mehrfach Diskriminierung haben, die queer sind, behindert sind und muslimisch sind. Wie zum Beispiel einer meiner besten Freundinnen, Kübra Sekin, Schauspielerin. Mhm. So, die ist lesbisch, die ist Türkin, die ist nicht weiß, die sitzt im Rollstuhl. So, die hat halt einfach eine ganz andere Lebensrealität als ich. Mhm. Das beginnt mit Barrieren und es geht aber auch um die Barrieren und die Vorurteile der Köpfe, die in den Menschen herrschen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir gerade als privilegierte Members aus der Community uns Gedanken machen, was haben wir zur Verfügung, wo wir diese Menschen einfach auch wirklich mit Aktionismus, und ich meine das wirklich, das ist ganz wichtig, wir brauchen eine Form von Aktionismus dann auch in dem Fall, wie wir sie einfach supporten können.
Mhm. Und da fängt es aber ja bei uns allen an, ne? Also weil wir, ne, wenn wir auf Strukturen schauen und du natürlich zu Recht irgendwie den alten weißen Mann zitierst, der Politik macht, ne, um das jetzt auch nochmal so plakativ zu sagen, das ist das eine, aber gleichzeitig kann es ja auch in uns allen anfangen, ne? Also wir können ja auch von unten was verändern und wir haben ja eben auch einen Einfluss darauf, irgendwie einen Impact auf die Gesellschaft zu haben. Was nicht heißt, dass es nicht da oben irgendwie auch einfach mehr Diversität geben müsste, ne? In Politik.
Ja, ich glaube schon, dass wir mit uns anfangen müssen, nur ich glaube einfach, dass uns auch diese patriarchale, heteronormative Struktur auch so ein bisschen verarscht hat in den letzten Jahren. So. Mhm. Also Ehe für alle, mein Gott, was haben wir uns den Arsch dafür aufgerissen? Jetzt ist sie da. Ich bin nicht so ein Fan von Ehe, obwohl ich meinen Mann tatsächlich dreimal geheiratet habe, aber aus romantisch und emotional motivierten Gründen und nicht aus irgendeinem Sicherheitsgefühl oder nicht irgendwie durch ein Machtgefühl, weil die heteronormative, weiße, heterosexuelle Ehe ist nochmal in der Struktur nochmal ganz stark dem Patriarch unterstellt.
Es geht um Macht und Abhängigkeit.
Genau. Und Ehe für Menschen, die queer sind, ist für mich, also kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, hat einfach eine andere Bedeutung. Ich weiß gar nicht, ob das was mit Sicherheit zu tun hatte. Nee, Sicherheit war es bei mir und beim Mann, mein Mann nicht. Es war eher so, wir machen das, weil wir es einfach auch wollen und weil wir vor allen Dingen der Heteronormative den nackten Arsch zeigen wollten und sagen können, look at this, wir können es auch. So.
Und sogar dreimal.
Sogar dreimal hintereinander. So. Aber davon dürfen wir uns aber auch nicht ablenken lassen oder hier steuern und hier, ich meine, es gibt immer noch ganz große Lücken und so, gerade wenn es um Adoption geht oder gerade wenn es jetzt um das Selbstbestimmungs- beziehungsweise das ehemalige Transsexuellengesetz, da sind wir noch, wo wir noch ganz, ganz viel durchsetzen müssen. Das bedeutet, dass wir, die in der Community privilegiert sind, ich benenne es jetzt einmal. Bist du schwul? Bist du cis? Bist du weiß?
Ich.
Ja? Also, bist du Mann? Ja. Mhm. Okay. Das heißt, du bist privilegiert in dieser Community.
Absolut.
Und da ist es wichtig, dass du dein Hören, weil du wirst anders gehört, du wirst anders gesehen, du wirst anders akzeptiert von der Heteronormative, aber auch von vielen anderen, auch aus der Community, dass du deinen Raum öffnest und den Menschen die Sichtbarkeit gibst, die sie verdienen. Mhm. Weil ich glaube, gerade durch so eine Mehrfachdiskriminierung, die sehr, sehr viele queere Menschen haben, kann man diesen Diskurs anders lenken und auch die Strategien anders entwickeln, weil ich glaube, dass ich sag's jetzt mal so ganz pauschal und so ganz plakativ, zum Beispiel, stell mal vor, wir hätten eine Bundeskanzlerin, die ist trans, die ist schwarz, ist Muslimin und sitzt im Rollstuhl. Also ich glaube, die kann ganz viele Menschen abholen. Die kann Transmenschen abholen, die kann auch männlich gelesene Personen abholen, die kann behinderte Menschen abholen, die kann Menschen mit Rassismus erfahren. Und wenn wir so eine Person hätten, so, ja, in vielen verschiedenen Ebenen unserer Gesellschaft, ob es in der Politik ist, ob es in NGO-Arbeit ist, ob es in Kunst und Kultur ist, an den bestimmten Stellen, Theater, IntendantInnen und so weiter, oder auch wirklich, keine Ahnung, Metzger nebenan oder so, dann würden wir, glaube ich, einfach auch eine andere Form von Miteinander, ich will dieses Wort normal nicht in den Mund nehmen, weil ich finde dieses Wort so furchtbar. Ich glaube, wir würden eine vielfältigere Zusammenkunft auch miteinander auch celebraten.
Vieles wäre selbstverständlicher eben einfach auch, ne? Sag mal, wenn wir über Mehrfachdiskriminierung sprechen oder intersektioneller Diskriminierung, die du ja auch dein Leben lang quasi immer wieder durchlebst, spricht man ja auch von Emotional Tags quasi, ne? Die, also du musst halt mehr Kraft aufwenden, um ne, all diese Mikrorassismen und Homofeindlichkeiten des Alltags zu verkraften, zu verarbeiten. Was ist es, was dir persönlich Kraft gibt in deinem Leben?
Analverkehr und Weed. ich glaube, dass ich einfach, wie gesagt, diesen Aktionismus habe. Aber ich glaube schon, dass die Arbeit, die ich ja mache, ja auch fruchtbar ist und dass sie ja auch Erfolge in den letzten Jahren mit sich gebracht haben. Mein Gott, was habe ich in den letzten 10 Jahren alles schon auf die Beine gestellt, im analogen Leben, aber auch vieles auch verändern können mit der Kraft von anderen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich bei vielen Veränderungen der Initiator und irgendwie der Impulsgeber war. Und ich glaube, dieses Erfolgsgefühl ist immer wieder auch wahrscheinlich auch der Ansporn zu sagen, hey Gianni, das, was du tust, fruchtet auch. Also es macht auch sichtbar, verändert sich das. Klar sind in der Realität oder im Alltag dann die eigentlichen Hürden, aber die Leute wissen auf jeden Fall Bescheid. Zumindest ein großer Teil, der sich für deine Themen interessiert. Das ist natürlich ein Ansporn. Ich glaube, das ist so eine Sache. Aber das andere ist, ich habe ein tiefes Rechtsbewusstsein oder Unrechtsbewusstsein, wie man das sagt. Also ich möchte, dass Menschen nicht Unrecht angetan wird, weil ich weiß, was Unrecht mit deinem Körper und mit deinem Kopf macht, was es mit deinem Herz macht, was es mit deinem Schwanz macht. Also es zerstört dich, wenn du die ganze Zeit, dein ganzes Leben unterdrückt wirst und Unrecht bekommst und du wirst niemals die Möglichkeit haben, wirklich dein Licht, was in dir ist, zu erkennen und daraus was Großartiges für dich zu schöpfen. Denn das ist ja eigentlich das, was uns zusteht in dieser demokratischen Gesellschaft. Das wird uns ja immer so suggeriert, so immer Selbstoptimierung, Selbstoptimierung, Coaching hier, Coaching da, Coaching hier, Coaching da, Xanax da, ADHS-Mittel da, Ritalin hier. Also all das wird uns irgendwie so vorgeprägt und vorgegaukelt, aber wir haben nicht die Möglichkeit, das für uns zu erlangen. Und das wird dich auch früher oder später krank machen. Und deshalb ist es mir wichtig, das zu benennen auch und immer wieder auch dieses Empowerment nach außen zu geben und die Leute zu sagen, Leute, ihr seid diejenigen, die in diesem Land eure eigene Würde in euren Händen trägt. Und eure Würde ist unantastbar. Das ist auch in unserem Grundgesetz. Und deshalb ist es mir wichtig, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und ich möchte nicht, dass meine queeren Geschwister Angst haben, dass sie auf der Straße umgebracht werden hier in Deutschland, was auch passiert ist. Ich sage nur Malte, Gott hab ihn selig. Somit, solange wir solche Sachen immer noch haben hier in Deutschland, haben wir noch einen sehr, sehr großen Weg vor uns.
Naja, und weil du auch gesagt hast, du weißt eben, was Worte, was Taten mit dem Körper, mit dem Herz machen können. Ich meine, da sprichst du nun mal eben auch fast 45 Jahre deines Lebens oder sprichst ja, ne, bist ja Mitte 40, aus eigener Erfahrung. Also ich meine, es gab einen Brandanschlag auf das Haus deiner Familie, da warst du 4. Du bist einfach auf eine Förderschule geschickt worden aufgrund deines familiären Backgrounds. Du bist mit 14 zwangsverheiratet worden. Das sind ja alles Dinge, wo man eben überhaupt nicht von Selbstbestimmtheit sprechen kann. Also Dinge, die du ja quasi durchlebt hast. Ne?
Es war körperlicher und sexueller Missbrauch. Mhm. Also so würde ich es einfach behaupten. Also das war so, wie als hättest du 3 Tonnen Hinkelstein genommen und mir den auf den Kopf gesetzt, der mich irgendwie im Zeitraffer irgendwie zu Pulver zerquetscht. So hat sich das angefühlt und ich bin fast daran gestorben, auf gut Deutsch gesagt. Und mein Antrieb, weil du vorhin in einer vorigen Frage auch noch gefragt hast, was so die Motive für den Antrieb sind. Weißt du, Winnie, ich bin sehr früh Vater geworden. Ich bin mit 16 und 17 Vater geworden. Meine Kinder sind heute 29 und 28 und ich habe mittlerweile 3 Enkelkinder im Teenageralter, muss man dazu sagen. Meine Enkeltochter ist fast 13. Und dieses Gefühl, Vater zu sein und alles irgendwie, was für dich wichtig war, wegzubringen, weil nur das Wohl und das Heranwachsen und der Schutz dieses unfertigen Wesen, was du in den Händen trägst, einfach das Wichtigste war in meinem Leben und das war natürlich mit bedingungsloser Liebe zu meinen Kindern verbunden und deshalb habe ich einfach in den ersten Jahren meine gesamten Ansprüche, die ich für mich als junger Mensch hätte haben können, erstmal zurückgestellt, bis ich meine Kinder so weit hatte, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich endlich anfangen zu gucken, was noch hinter diesem Gianni Jovanovic steckt. Also meine Kinder waren es auf jeden Fall.
Ein Motivator quasi weiterzumachen irgendwie und auch zu kämpfen, vielleicht auch für eine gerechtere Welt eben zu kämpfen.
Ja, ich hatte Angst, dass mein Sohn oder meine Tochter queer werden und dass die da nicht geschützt sind. So, weil ich mir gedacht habe, wenn die queer werden, dann haben sie mich als Papa und ich bin doch derjenige, der ihnen doch am besten irgendwie durch diesen harten, sehr schwierigen Weg sie begleiten kann. Und ich glaube, das war auch mit einer der größten Sorgen wahrscheinlich so intuitiv, warum ich auch gesagt habe, ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Familie, obwohl ich eigentlich schon so mit 16 auch schon das Gefühl hatte, bist ja doch eine Schwuppe.
Du hast auch erzählt, mit 18 hast du deinen ersten Kuss in einem schwulen Club in Frankfurt,
ja,
ne?
Ja, der Typ hat sich als Miguel verkauft, Alter.
Und hieß eigentlich Thomas?
Oder? Nee, Thorsten Groll. Hör mal, Thorsten Groll. Aus Frankfurt am Main. Ich weiß ja nicht, ob du noch da bist. Also pass auf, wenn du das hier hörst, ja, du hast dich als Miguel verkauft und ich habe gedacht, du wärst Spanier.
War es denn gut? Hat es sich gelohnt?
Ja, der war toll.
So, ich musste gerade noch irgendwie nochmal, bin nochmal bei den 3 Hochzeiten hängen geblieben. Warum habt ihr eigentlich 3-mal geheiratet? War das einmal die eingetragene Lebenspartnerschaft?
Ja, also beim ersten Mal war es so, da war ich gerade in der Scheidung und meine damalige Frau hat noch nicht der Scheidung zugegeben, weil sie mich maträtieren wollte. Und wir haben aber das Aufgebot schon bestellt und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so, das ist jetzt mir scheißegal, mich interessiert das jetzt nicht, ob ich irgendwo eine Unterschrift mache. Lass es uns jetzt irgendwie so machen, dass wir es trotzdem beibehalten. Wir haben alle Leute eingeladen. Weil es auch wirklich sehr knapp bemessen war und so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir uns das schön. Dann sind wir nach Loma, hier in der Nähe von Köln. Und es war so eine Kapelle. Und dann war dann ein schwuler Priester, dessen Namen ich nicht sagen darf. Und der hat uns dann halt eben dort offiziell, inoffiziell, quasi zeremoniell getraut und hat uns den Segen gegeben. Das war großartig, es war sehr heteronormativ, aber irgendwie auch geil, weil wir uns gedacht haben, 2 schwule Männer in weißen Smokings, und das von Jesus.
Weiße Tauben auch noch, oder?
Die gab es tatsächlich auch, ich schwöre auf mein Leben, ich wollte sie essen, mein Schwager, der Harry, wenn du das hörst, das war so süß, mein Schwager, der Harry, der hat weiße Tauben, also so ein richtiges Allmann-Ding, ich kannte das gar nicht, bei uns Roma gibt es das sowas nicht, wir essen sowas. Und ich wollte sie essen. Das hatten wir tatsächlich auch. Und dann beim zweiten Mal war es dann tatsächlich die eingetragene Lebenspartnerschaft, die es dann gab. Und dann am Ende dann die Ehe für alle. Aber wie gesagt, das hatte auch bedingt was mit irgendwelchen sicheren Sachen zu tun. Nee, wir haben das einfach gemacht, weil wir einfach gerne feiern und einfach gerne unsere Familie und unsere Freunde um uns herum hatten.
Cool, ist ja auch richtig so, das Leben zu zelebrieren irgendwie. Genau. Ne? Du hast gerade gesagt, du hast erstmal für dich quasi dich, naja, aufopfern ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast irgendwie erstmal dafür gesorgt. Du
warst ich habe mich schon aufgeopfert.
Ja, doch, ja, das kann man sagen. Schon,
ja, doch.
Damit deine Kinder irgendwie gut groß werden, so, um dann erstmal zu gucken, wer bin ich eigentlich wirklich und was steckt eigentlich noch alles in mir drin.
Ja.
Würdest du sagen, du bist dann quasi jetzt so mit Mitte 40 so ein bisschen irgendwie eigentlich in der zweiten richtigen Pubertät deines Lebens?
Ich überlege gerade. Also ich bin momentan sehr horny, das auf jeden Fall.
Ist man das in der Pubertät auch?
Ja, Pubertät ständig.
Okay, ja gut, da bin ich seit 20 Jahren in der Pubertät.
Hormon? Postsyndrom. Ja, also sagen wir mal so, ich habe mir irgendwie nie irgendwie diesen Raum genommen, um zu wachsen. Mhm. Und irgendwie alles irgendwie so zu gestalten, damit es mir und vor allen Dingen Menschen, die ich liebe, auch gut geht. Ich kann das nicht so ganz von mir wegkoppeln, dadurch, dass ich Kinder und Enkel habe und einen Mann habe seit über 20 Jahren. Da denkst du nicht immer nur an dich, so wirklich. Sondern es gibt auch die Dinge, wo ich auch an mich denke, wo ich sage, es ist just for me. Aber es ist bei mir immer wirklich so, ich denke immer in Familie. Und deshalb wachse ich daran und lerne da auch ganz viele Dinge, die ich wohl gedacht habe, auch dass ich sie mit 45 doch irgendwie hätte anders sehen können. Pubertät, ja, natürlich, klar, Pubertät. Solange ich keinen Botox brauche, bin ich in der Pubertät, auf jeden Fall.
Hey, mein Lieber, du darfst übrigens, ne?
Ach so, nimm ruhig.
Ja, klar.
Ich dachte, ich mache zu viel Kraft.
Nein, auf gar keinen Fall hier.
Ich stecke mir gerade was in den Mund. So, runter damit.
So viel zum Thema. Ich bin gerade horny. Was ich dich eigentlich noch fragen wollte, du sitzt jetzt heute auch mit fantastisch lackierten, güldenen Fingernägeln. Mhm. Sind die eigentlich noch übrig geblieben von der Premiere, von der Drag Race Premiere? Da hattest du die nämlich auch auf der Bühne, ne?
Oh mein Gott, was du alles beobachtet hast, du kleines Detailfrettchen.
Ich saß in der ersten Reihe. Ich hatte...
Really?
Ja, aber es waren die billigen Plätze.
Wie die billigen?
Ja, ich hatte danach eine Nackenstarre.
Because?
Ach weil so, das du war, musstest ich so musste so ganz... Ach, ja, Scheiße. Ich habe halt... Wir haben halt ewig lang in der Schlange gestanden. Wir mussten dann die billigen Plätze ganz vorne nehmen, weil alles voll war. Und deswegen habe ich ganz vorne gesessen. Konnte dein Outfit
aber bestaunen. Eigentlich haben die wichtigsten Leute vorne gesessen.
So ah, das nehme ich jetzt einfach mal... Ich nehme das jetzt einfach mal so mit.
Ja, das ist Shellac. Das ist Gold... Mit Chrompulver, mit Goldchrompulver und es ist so krass, ich werde sogar wirklich auf der Straße von irgendwelchen Passanten angesprochen, die mich dann beschämen und sagen, dass die das total geil finden und ich denke, echt, das sind doch nur goldene Fingernägel, findet ihr die so geil? Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach diese goldenen Fingernägel trage.
Absolut. In Kombination mit deinem Teint ist das einfach, sieht das fantastisch
genau,
aus.
Ja.
Nein, aber das ist ja tatsächlich so, dass du auch einfach ein Mensch bist, der sagt, ich scheiß auf Gender-Klischees, ich trage genderneutrale Klamotten oder eigentlich sollte es nur genderneutrale Klamotten geben. Sprich, du gehst auch eben mit lackierten Fingernägeln und mit einem Rock und mit High Heels vor die Tür. Aber kriegst du da nur irgendwie Zuspruch oder fühlst du dich manchmal auch irgendwie unwohl und kriegst irgendwie schon auch dämliche Kommentare?
Dämliche Kommentare komischerweise nicht, aber ich bekomme ganz, ganz böse Blicke. Ich war jetzt vorgestern, hatte ich einen Rock an und bin hier über den Ring gelaufen. Gestern hatte ich auch einen Rock an, gestern hatte ich einen Lederrock an, vorgestern hatte ich einen anderen Rock an. Trage ich super gerne, gerade wenn es warm ist, weil es halt einfach wirklich luftiger ist untenrum. Die Leute gucken dann total blöd oder auch teilweise auch aggressiv, meistens von Menschen, die sich mit mir auch phänotypisch auch connecten können. Die gucken dann meistens immer sehr komisch und ich gucke die gar nicht an. Aber das Ding ist dadurch, dass ich sehr viele straight Skills habe, so sind die total irritiert. Die denken sie, okay, Moment mal. Der Typ sieht eigentlich überhaupt nicht, ich sag's jetzt mal so, ohne irgendjemanden beleidigen zu wollen von den ZuhörerInnen, der sieht ja gar nicht schwul aus. Mhm. Weil die natürlich ein vorgefertigtes, stereotypisiertes Bild haben, wie ein schwuler Mann aussieht. Dann sehen die, okay, der läuft gerade, der ist breit, der hat einen Bart, Diesen Phänotyp kennen wir hier in Europa, offensichtlich in Südländern. Das ist so das, was man ja kennt. Kennt man ja seit den 60ern so sowieso. Also ich bin jemand, dieses Gesicht, so kann man auch in einem anderen Körper verorten, weil man diesen Phänotyp kennt. Und dann sehen die diese lackierten Fingernägel.
Mhm. Und sind irritiert.
Ja, erst noch nicht. Mhm. Dann sehen sie meinen Schmuck. Mhm. Und dann sind sie wieder imponiert. Mhm. Weil sie sehen, okay, der Schmuck ist echt. Sie interpretieren, der Schmuck ist es, was er ja auch ist. Mhm. Und das wiederum hebt wieder was anderes auf bei ihnen. Mhm. Also ein Typ hat zu mir gesagt, und das fand ich richtig krass, das war jemand aus meiner Familie, der hat gesagt, Gianni, weißt du, was bei uns wichtig ist in meiner Familie, also auch bezogen auf seiner Familie, uns ist egal, dass du schwul bist, was uns richtig wichtig ist, dass du eine geile Uhr trägst. Und ein geiles Auto fährst. Und ich so, really? So einfach ist das? Also das heißt also, Kapitalismus steht da drüber. Das ist auch tatsächlich ein Phänomen. Das sieht man ja in ganz vielen anderen Bereichen ja auch. Du kannst heute trans sein, du kannst heute homosexuell sein oder whatever. Solange du viel Geld hast, viel erfolgreich bist, viel Macht besitzt, ist es den Leuten am Ende egal. Und das ist halt eben auch dieser kapitalistische Müll, der da einfach dahinter steckt.
Ja. Und es ist aber, muss man ja auch sagen, eine sehr privilegierte Situation, weil ich auch in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen habe, mit Transmenschen schon darüber gesprochen habe oder auch mit Menschen, die auch auffällige Klamotten tragen, wie es denen geht, wie die abends nach Hause gehen. Und die sagen dann teilweise, ich bin in der privilegierten Situation, in ein Taxi steigen zu können, mir das leisten zu können. Ne? Also klar, da geht es sicherlich auch nicht allen Menschen so.
Und ich glaube nochmal, dass eine Transperson, whatever, female to male oder andersrum, ich glaube nochmal eine ganz, ganz andere Gefahr herrscht als mir. Weißt du, die lesen mich als Typen. Mhm. Die sagen zwar, okay, das ist ein Typen, der einen Rock hat und goldene Fingernägel hat, aber es ist ein Typ. Mhm. Das heißt, wenn ich den angreife, muss ich damit rechnen, dass der genauso stark oder stärker ist. Mhm. Was die ja meistens interpretieren, ist, dass Transfrauen zum Beispiel nicht diese körperliche Überlegenheit haben, um sie quasi im Falle des Falles irgendwie, keine Ahnung, sogar zu überwältigen und sich zu wehren. Mhm. Und das spielt, glaube ich, einfach auch ganz eine wesentliche Rolle, weil weibliche Attribute, weiblich gelesene Personen, nochmal heterosexuellen, patriarchal gesteuerten Cis-Männern nochmal einen anderen Blickfeld nach unten irgendwie entwickeln dafür, weißt du? Weil die haben das Gefühl, die sind nicht so stark, wie sie sind, die sind unwertiger und so weiter. Und deshalb ist es bei mir nochmal eine ganz andere Geschichte. Die sehen, dass ich ein Typ bin, dass ich ein breiter Typ bin, der in der Lage ist, denen auf die Fresse zu hauen, wenn die blöd kommen. Und das ist auch tatsächlich so. Also wenn mir einer blöd kommen würde und mich angreifen würde, würde ich mich tatsächlich auch richtig wehren. Also da würde ich auch nicht aufhören. Mhm. Wirklich. Also das ist auch noch diese, wahrscheinlich spielt das auch eine Internet, ist das auch so eine Art von, ist es Gott sei Dank noch nie wirklich vorgekommen, aber es ist so eine internalisierte Wut und Aggression, die ja auch bei uns ja auch ständig da ist, weißt du? Und irgendwann mal kommt dann irgendwie dieses berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann eskalieren Menschen. Und so weit darf es einfach nicht kommen.
Naja, klar. Und das ist ja auch Zeit deines Lebens eine Überlebensstrategie gewesen. Wir reden davon, dass Menschen Molotow-Cocktails auf euer Haus geschmissen haben.
Ja, wir reden davon, dass ich in Köln hier von 3 Männern zusammengeschlagen worden bin im Synodom und vor der Brennerei Weiß und 2 Rippen gebrochen hatte und kaputtes Gesicht hatte. Also ich habe ja auch Gewalt erlebt wegen meiner Homosexualität, auch hier in Köln und auch in Berlin. Also es ist ja real da.
Ja. Als du gerade gesagt hast, wenn Menschen deinen Schmuck sehen, ne? Also wenn sie erst auf die lackierten Nägel gucken und dann auf den Schmuck schauen, sehen sie, dass er echt ist.
Hoffe, sie sehen, dass er echt ist.
Ja, ja, nein, aber weißt du, du trägst doch heute eine Kette. Soll das eine Vulva sein?
Ja! Ja, ne? Das ist die Vulva-Kette von einer ganz lieben Designerin. Darf ich ihren Namen
nennen? Ja, hau raus,
klar. Luise Zücker, ich liebe dich aus Berlin.
Ich wollte gerade sagen, aber Menschen werden das dann vermutlich nicht erkennen,
doch,
oder?
Also sehr viele, also queere Menschen in der Regel ja, Frauen immer direkt. Mhm. Letztens hat mich einer gefragt, das war so ein weißer Typ, der hat gemeint, ist das Sylt, was du am Hals hast? Da habe ich gesagt, ja, das ist Sylt, das ist der Eingang zu Sylt. Sehr niedlich, ne?
Oh Gott. Ja, nee, ist nicht Sylt, ist Norderney, hättest du auch sagen können.
Oh Fuerteventura. Mallorca.
Oh Mann. Ey, lass uns nochmal kurz über dich reden. Wenn du heute mit Mitte 40 zurückguckst, was würdest du dem 10-jährigen Gianni vielleicht mit auf den Weg geben? der da in Rüsselsheim irgendwo sitzt?
Ich glaube, den 10-jährigen Johnny würde ich sagen, du bist wertvoll, du wirst es fucking schwer haben in deinem Leben, du wirst 2 Kinder haben, du wirst Enkelkinder haben, du wirst viel Gewalt, viel Rassismus, viel Homofeindlichkeit erleben, du wirst für deine Träume viel arbeiten müssen. Du wirst immer im Widerstand sein müssen. Und ich würde ihm sagen, dass die Welt ihm offen steht. Und dass er das Recht haben wird, der Johnny zu sein, der er sein will. Dass er alle Möglichkeiten und alle Ressourcen selbstverständlich einen Zugang dazu haben wird, ohne dafür in näherer Zukunft noch mehr kämpfen zu müssen. Und ich werde ihm sagen, er wird, dass er irgendwann mal einer der großzügigsten, liebevollsten, emotionalsten, durchgeknalltesten, gestörtesten Menschen sein wird, den er jemals gekannt hat. Das würde ich dem kleinen Johnny sagen. Und ich würde ihn in den Arm nehmen und auf ihn aufpassen. Das hast du mich zum Heulen gebracht. Scheiße!
Was für ein besonderer Moment, Johnny. Das ist sehr, sehr besonders, dass du das teilst mit mir und auch mit allen Leuten, die das quasi hören. Ich habe gerade die ganze Zeit ganz viel Gänsehaut, weil mich deine Worte einfach super berühren.
Danke, mein Lieber. Das ist so wichtig, auch so glaube ich, dass wir auch viel mehr zusammen weinen und viel mehr einfach dieses Männliche, was uns, dieses toxisch Männliche, auch diese Attribute, dass wir immer als Männer irgendwie kalt sein müssen, gerissen sein müssen, technisch sein müssen, abgeklärt sein müssen, Beschützer sein müssen, Ficker sein müssen. Also das müssen wir uns irgendwie auch als Männer abarbeiten, glaube ich, weil das eine sehr patriarchale, toxische Blick ist auf uns, und das macht es ja auch, das sieht man ja auch, wie viele Männer ja auch heute auch leider immer noch sind, dass die sehr emotional zurückgeblieben sind, dass die wenig Skills haben für Empathie, dass sie sich nicht trauen zu weinen, dass sie sich nicht trauen, einmal irgendwie zu wirklich zu lachen und aus sich zu gehen, sondern immer nur in diesem verhaltenden, aggressiven, ich habe so das Gefühl, die haben ihre Aggression so in sich drin, dass die irgendwann mal von innen implodieren. Mhm. Und das will ich halt nicht mehr. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich halt zu jeder Möglichkeit auch meine Emotionen auch frei leben kann und darf und auch soll, gerade so als Mann. Und das ist auch so ein Ding, was ich damals von meiner Lehrerin mitbekommen habe. Die hat zu mir gesagt, Gianni, du musst dich nicht dafür schämen, wenn du weinst. Wenn du weinst, dann weinst du. Wenn du lachst, dann lachst du. Wenn du traurig bist, bist du traurig. Und das hat mir, glaube ich, damals auch schon sehr viel geholfen, um einfach Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen. Ich lasse es dann raus, weil ich sonst verwende ich das gegen mich, weißt du? Und das ist auch die Message. So, bitte weint. Mhm. Bitte weint, Leute. In Gottes Namen weint und tanzt. Tanzt und weint. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie für uns irgendwie so hingekriegt haben, dann können wir Überlebensstrategien entwickeln, die wir weitergeben können an die nächste Generation.
Mhm. Ich glaube, wir werden eine vielleicht friedvollere Gesellschaft sein, wenn wir diese Gefühle rauslassen. Ne? Das ist ja für uns in der Trauerbegleitung immer großes Thema, dass wir eben auch männlich gelesene Menschen oft ihre Trauer nicht zulassen können. Und meine Ausbilderin spricht vom Abweinen. Und ich finde es einen schönen Begriff. Abweinen. Okay. Dass es einfach raus muss.
Ja, ja.
Und sie sagt auch, es ist so, genau wie du auch sagst, es ist heilsam, das auch zu tun, weil es eine Emotion ist. Trauer, Traurigkeit, genauso wie Lachen und Lieben. Also was wäre das Leben?
Auch Wut und so. Ja. Auch Wut, das ist ganz wichtig, also diese Emotionen. Ne?
Genau, und was wäre das für ein Leben, wenn wir auf einmal nicht mehr lieben würden? Oder wenn wir nicht mehr lachen würden vor anderen? Also es ist so wichtig. Und sie vergleicht auch Tränenflüssigkeit mit dem, hast du manchmal Schnittblumen zu Hause?
Ja.
Hast du es auch manchmal, dass wenn du das Wasser nicht wechselst und die ein bisschen länger da drin sind, dass das stinkt wie sonst was, das wird so schmockig, so richtig eklig. Und sie sagt, im Prinzip ist Weinen genauso wichtig wie hin und wieder mal das Wasser für die Blumen auszutauschen, weil die Tränenflüssigkeit muss raus. Ja. So, lass es raus.
Selbstreinigungsprozess.
Voll. Ja, krass. Das ist eine Funktion des Körpers, die genau dafür gemacht ist. Vielleicht auch ein Stück weit.
Entschuldigung. Ich mache hier gerade eine Wasserschorle.
Dafür brauchst du aber auch noch ein bisschen stilles Wasser.
Ja, schöne Grüße, dann, by the way, an Jurassica Parker. Sie hat es iconic. Wisst ihr, was Wasserschorle ist? Benni, beschreib doch mal bitte Wasserschorle.
Wasserschorle ist ein großes Glas mit stillem Wasser, mit einem Schuss Sprudelwasser.
Sehr kreativ, sehr emotional.
Gönn dir, mein Lieber, gönn dir. Du, warum sagst du, nach all dem, über das wir heute gesprochen haben in dieser Folge, warum sagst du, ist so eine Show wie Drag Race Germany für die deutsche Fernsehlandschaft auch so wichtig?
Weil sie marginalisierte Menschen zeigt, die selbstbestimmt im Widerstand, vor allen Dingen der Heteronormative, die sich nichts aus Gender machen, die es sogar eher aufsprengen und dekonstruieren, zeigt, weil es auch vor allen Dingen, weil die Queens so ehrlich sind und mit ihren Traumas so ehrlich umgehen, dass innerhalb dieser Gruppe so ein Solidaritätszuspruch stattfindet, so ein Schulterschluss, so eine Liebe zusammen. Weil diese Menschen, die bei Drag Race mitmachen, insbesondere die KandidatInnen, Gesamtkunstwerke sind, jede einzelne von denen. Die können tanzen, die können singen, die können schminken, die können performen, die können von mir aus einer Mikrowelle ein Dreifamilienhaus bauen, wenn es sein muss. Und
funny, because it's true. Yeah.
So. Und es sind Menschen, die halt einfach in der Regel auch Mehrfachmechanisierungen auch mit sich bringen. Und ich glaube, dass es eine Form von Selbstermächtigung ist, die dort stattfindet und eine Form von Therapie und Heilung. Und das ist vor allen Dingen auch die Liebe zu Mode, die Liebe zu Fashion, die Liebe zum Lip-Sync, die Liebe zu Musik. Und deshalb ist Drag Race für mich wirklich, ich bin absoluter Drag Race-Fan gewesen von der ersten, mehr oder weniger aus der ersten Stunde. Ich bin erst in der vierten Staffel irgendwie erst reingekommen und dann habe ich mir die anderen vorher schon angeguckt und dann den Rest. Auch die aktuellen Sachen, auch die internationalen Franchises. Ich kenne fast jede Sendung, fast jede Queen. Also ich weiß Bescheid. Und deshalb, und auch aus dem, weil ich selbst früher in frühen jungen Zeiten das auch gemacht habe, ich weiß, was das für eine Medizin ist für die Menschen, die das tun. Und es eröffnet dir einfach alles sein zu können, was du willst. Von mir aus, keine Ahnung, wie ich das schon gesagt habe. Hau dir ein Haus auf den Kopf, so wie Willow Pill, und mach Drag. Und it works. Und ich glaube, es ist halt einfach auch, gerade weil jetzt heteronormative Leute zuschauen, nochmal uns auch so in ihren Privatesten reinlassen und dadurch diese Sendung auch eine Form von Partizipation auch, also diesen Effekt zumindest auch auslösen kann.
Hey, und du passt da aber ja tatsächlich auch fantastisch rein, weil du gerade gesagt hast, es geht um Fashion, es geht um Mode und es geht um die Liebe zu Musik und zu Popkultur. Und das ist,
und
es ja
ist politisch. Eben,
ja, und das sowieso auch.
Deshalb, ich passe in diese Sendung zu 100% rein. Das muss ich nur an dieser Stelle noch einmal sagen an alle die es mir nicht gönnen. Sorry, Girls. Also man kriegt es ja auch so ab, ne?
Ja,
klar. Das ist ja auch das, was ich meine. Wie gehen wir in unseren Gruppen mit Erfolg und Sichtbarkeit von anderen um? Ich glaube, dass man immer so in vielen Gruppen auch so lange gehypt wird, ja, bis man irgendwann mal an einer Stelle ist, wo man so sichtbar ist, dass man selber die man nicht mehr vorkommt, und dann fängt das Ego an von den Leuten, und das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich, und deshalb würde ich da wirklich nochmal an die Leute appellieren, so: Halt euch mal mit eurem Neid und halt euch mal mit eurer Missgunst und so weiter zurück. Also mich tangiert das nicht so, weil because I know who I am und so. Aber ich glaube schon, dass wir da auch noch mal ein bisschen uns zurückhalten müssen und dem Ganzen einfach wirklich diesen Vorlauf geben müssen, um erreicht auch zu werden. Weißt du, wenn ich im Vorfeld schon irgendwie sage, ach, die ist nicht gut, ach, der war nicht gut gesetzt, der war schlecht oder die war schlecht, dann nehme ich dem Ganzen den Geist, und das sollte man nicht tun.
Ja, und ich habe dich heute erst quasi so richtig persönlich kennengelernt, und ich finde, du hast es sehr verdient, Teil dieser Show zu sein.
Ja.
Du hast gesagt, du hast selber früher Drag gemacht.
Ja.
Hattest du einen Drag-Namen?
Ja, Ashwaria. Aishwarya, über die indische Schönheit. Aishwarya, und ich bin wunderschön, ich kann dir mal ein Bild zeigen, ich war wirklich wunderschön.
Geil.
Und ich habe das große Glück, dass ich zu meinen Drag Mothers, ich hatte Gott sei Dank zwei, dass ich immer noch guten Kontakt zu ihnen habe. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich bin immer noch sehr, sehr froh, dass ich ein Teil ihres Lebens bin.
Schön, und ich bin froh, dass du Teil des Podcasts bist, Gianni.
Oh mein Gott, ist schon vorbei.
Ist schon vorbei.
Dein Ernst?
Ja, wir haben quasi ein bisschen überzogen. Das ist heute Extended Version. Ja, also wir können auch gerne noch weiterreden, aber wir quatschen schon seit 50 Minuten.
Dein Ernst?
Ja.
Ich glaube, wir sollten eine eigene Sendung machen.
Ja. Hallo, falls das jemand hört.
Lieber Westdeutscher Rundfunk, hier sind zwei queere, wunderschöne, männlich gelesene Personen. Wenn Sie vielleicht noch irgendwas einen Platz haben beim Westdeutschen Rundfunk, wir machen auch Fernsehen, so ist es nicht.
Ich finde, das ist gut. Das schicken wir genauso jetzt genau einfach so an den Intendanten.
Genau,
und,
Herr Boro.
Dann sehen wir uns irgendwann an anderer Stelle vielleicht nochmal wieder.
So soll es sein.
Mein Lieber, ich würde mich sehr freuen.
Ich danke dir.
Danke dir, schön, dass du da warst.
Danke.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.